Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zu unserem Thema, wo Zeichen nicht mehr reichen, möchte ich uns den Predigttext lesen aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 12, die Verse 38 bis 42. Und ich lade Sie ein, dazu noch einmal aufzustehen. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht und mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, gestern saß ich mit 4 jungen Leuten zusammen und wir haben das nächste Brunch für Kids geplant. Zum Einstieg und als Ermutigung mit biblischem Hintergrund haben wir uns aus gegebenem Anlass über Zeichen unterhalten. Und so fragte ich: Was versteht ihr unter Zeichen? Was macht ein Zeichen aus? Was ist das, ein Zeichen? Die Antworten waren recht verschieden. So wurde zum Beispiel gesagt: Also, wenn ein Glas umkippt und es heile bleibt, das wäre doch wohl ein Zeichen. Nun, ich glaube, da kann man geteilter Meinung drüber sein, das könnte auch Aberglaube sein. Aber es gab noch weitere interessante Beiträge. Ein Lichtzeichen von einem Leuchtturm zur Orientierung der Schiffe. Oder Straßenschilder, also Verkehrszeichen, die uns auch Orientierung geben oder eine Warnung ausdrücken. Da gibt es dieses interessante Bild, ein Warndreieck mit einer aufgeklappten Brücke, könnte man sagen, und ein Auto stürzt runter, steht meistens an der Küste, wo es dann vom Hafenbecken ins Wasser geht. Interessantes Warnzeichen. Oder Farben werden eingesetzt, rot zum Beispiel für eine Gefahr. Oder der Totenkopf als Warnung für einen giftigen Stoff, eine Lösung zum Beispiel. Oder das Zeichen für Radioaktivität, heute hochaktuell. Und so haben wir festgestellt, dass Zeichen verschiedene Aufgaben haben können, wie zum Beispiel, schon erwähnt, Zeichen helfen zur Orientierung, Zeichen warnen vor Gefahren, Zeichen deuten irgendwelche Sachen oder Umstände an. Schriftzeichen zur Kommunikation. Ich hatte mir Notizen mit Kürzeln aus Eilschrift gemacht, was ich gelernt habe damals in der Handelsschule und habe Ihnen das hingehalten. Könnt ihr das lesen? Nee. Sind Schriftzeichen. Oder Zeichen in der taubstummen Sprache. Wer diese Sprache nicht kennt, der versteht nur Bahnhof. Ich mache Ihnen mal etwas vor, was ich in Afrika, in Burundi gelernt habe, im Zusammenhang, im Kontakt mit Taubstummen. Ich mache es nochmal. Hat einer eine Idee? Ja, hat was mit Essen und Trinken zu tun. Guten Appetit. Guten Appetit. Das geht gut runter. Oder ein anderes, vielleicht noch wichtiger. Was kann das sein? Es ist unmöglich, das zu erraten, wer es nicht kennt. Imana iratubona twese. Ach so. Gott sieht uns alle. Wo Zeichen nicht mehr reichen. So unser Thema für heute. Was soll das? Klingt das nicht widersprüchlich? Sollen Zeichen denn nicht helfen, etwas zu erkennen, etwas zu verstehen, etwas besser einordnen zu können? Unser erster Leitgedanke lautet, wo Zeichen nicht mehr reichen, im Sinne von, da fehlen uns die Ausdrucksformen. Das können wir nicht mehr weiter erklären, nicht mit Worten, auch nicht mit Zeichen. Was hat das denn nun mit unserem Predigttext zu tun? Nun, Jesus Christus befindet sich in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. So fängt unser Abschnitt an. Und ich lese gerne noch einmal diesen Vers 38. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Was für ein frommer Wunsch, was für eine angeblich wichtige Bitte. Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Die frömmsten und eifrigsten Theologen vor rund 2000 Jahren wollen ein Zeichen sehen von Jesus Christus. Ein Zeichen, das ihnen Orientierung gibt über diesen Jesus von Nazareth. Ein Zeichen, das ihn, Jesus, bestätigt und ausweist als den, für den er sich ausgibt. Als den, für den viele Menschen im Volk ihn bereits halten. Die Frömmsten im Lande wünschen ein Zeichen. Die besten Theologen brauchen ein Zeichen, um an Jesus Christus zu glauben. Um seine Worte, seine so bedeutsamen Worte und Lehren anerkennen zu können. Um Klarheit zu erlangen, ob er denn nun der Messias sein kann oder nicht. Und ob er denn der Messias sein darf oder nicht. Eigentlich doch eine verständnisvolle Bitte. Eigentlich doch ein legitimer Wunsch. Eigentlich doch nicht mehr als wie recht, oder? Ja, eigentlich schon. Aber der Zusammenhang macht es deutlich, was dahinter steht. Hier in diesem Kapitel 12 wird uns vorher schon von zwei Wundern berichtet, die Jesus Christus getan hatte. Eines sogar in der Synagoge, wo doch die Schriftgelehrten und Pharisäer ihren Stammplatz hatten. Hier hatte er am Sabbat die verkrüppelte Hand eines Menschen geheilt, vor ihren Augen. Und die Pharisäer hatten nichts Besseres zu tun, als zu beratschlagen, wie sie Jesus Christus töten könnten. So steht's geschrieben. Und dann noch ein Wunder. Jesus heilte einen Besessenen. Ich lese die Verse 22 bis 24. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Welch ein Irrtum und welch ein Wahnsinn, hier noch ein drittes Zeichen bzw. Wunder zu fordern. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten durfte Jesus nicht der Christus sein. Er konnte doch nicht etwa die Person des Messias für sich beanspruchen. Das konnten in ihren Augen und durfte in ihren Augen nicht sein. Sie waren von ihrer eigenen Sicht der Dinge, von ihrem eigenen religiösen Stolz geblendet. Es war nicht einmal die Absicht da, sich offen und ehrlich mit Jesus Christus auseinanderzusetzen. Und darum diese harten Worte Jesu: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus wies hier auf seinen Tod und seine Auferstehung hin. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten war die Auferstehung Jesu genauso unmöglich wie die Tatsache, dass Jesus der Messias sein sollte. Und außerdem in den Kapiteln vorher im Matthäus-Evangelium lesen wir von x Wundern, die passiert waren. Und doch hat es nicht gezündet bei diesen Menschen, bei diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Es war schon so klar, dass Jesus der verheißene Messias sein musste. Es war schon so klar, dass Jesus mindestens mal ein besonderer Prophet sein müsste. Dafür hielten ihn viele, für den Elia der Neuzeit. Für den zweiten Elia, den man erwartete. Es war schon so klar, dass Jesus zumindest ein Besonderer sein musste, der sich auf Wunder verstand. Zig Wunder hatte er bis zu diesem Augenblick schon getan, in aller Öffentlichkeit. Da fehlen einem schier die Worte. Da fällt einem nichts mehr ein. Da gehen einem die Erklärungen aus. Da braucht es keine Zeichen mehr. Wer das gesehen hat, weiß, dass Jesus Christus der Herr ist. Der kann eigentlich nur noch glauben. Wo Zeichen nicht mehr reichen, wo uns die Worte und die Ausdrucksformen fehlen, da ist Gott im Spiel. Und immer noch wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht glauben. Und die Frage ist, was wollen wir tun? Was willst du tun, was wollen sie tun angesichts all dessen, was du und sie schon von Gott und Jesus Christus wissen und gehört haben? Die Bibel ist eines der bestbezeugtesten Bücher des Altertums. Die Archäologie macht immer mehr grandiose Entdeckungen, die die Bibel bestätigen. Und Glauben fällt trotzdem so schwer. Wir sind Eingeladene zum Glauben. Das ist die Essenz aus dieser Geschichte. Ich freue mich so, dass wir im April eine ganze Bibelwoche haben werden. Oder auch am nächsten Wochenende schon geht das los mit den Vorträgen von Dr. Jaffin, der uns berichten wird aus der Bibel und aus den Zusammenhängen des Alten und Neuen Testaments. Er selber war Jude, bevor er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Wir sind Eingeladene zum Glauben. Lass dich nicht abschrecken von deiner eigenen Vorstellungskraft. Lass dich einfach mal auf Jesus ein. Bete doch einfach mal dieses Gebet, was ein Mann, der vor Jesus stand, schon gebetet hat. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und sie werden sehen, dass Freude und Frieden einkehren. Das schafft nur Jesus Christus. Ein weiteres noch, wo Zeichen nicht mehr reichen. Da muss Gottes Wort es tun. Gottes Wort hatte die Wirkung, in Ninive gehabt. Jona predigte es und die Menschen taten Buße in Staub und Asche. Eine interessante Geschichte. Wer das mal nachlesen will an diesem Wochenende, Jona-Buch im Alten Testament, ein ganz kleines Buch, Sie werden es finden. Sie kehrten von ihren bösen Wegen um und flehten Gott um Gnade an, diese Menschen in Ninive. Warum? Weil sie den Worten des Propheten Jona Glauben schenkten. So war das. So wurden sie gerettet. Das war ihre Stärke. Das hat sie ausgezeichnet. Die Menschen in Ninive. Jesus sagte, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und siehe, hier ist so viel mehr als Jona. Und dann die Königin vom Süden, die zu König Salomo kam. Salomo. Die Schwaben würden sagen, das Käpsele. Ne? Voll von Weisheit. Wieder geht es um das Wort. Sie, die Königin, hat das Wort der Weisheit aus dem Munde Salomos gehört. Jesus sagte, die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist so viel mehr als Salomo. Sie glaubte dem Wort, will Jesus sagen, dem Wort von König Salomo, in dem sich Gott der Königin vom Süden offenbart hat. Das Wort ist so wichtig, genau dieses Wort, heute schriftlich für uns festgehalten, das Gott immer noch benutzt und das uns ruft in die Nachfolge Christi. Es ist schon erstaunlich. Es ist ja zum Wundern. Im Gesetz der Juden wird es so gefordert, auf Zweier oder Dreier, aber zwei reichen aus, Zeugen, Mund. Auf Zweier- oder Dreierzeugenmund muss eine Aussage im Judentum beruhen oder festgemacht werden, um es gerichtlich glaubhaft zu machen. Jesus Christus gebraucht gegenüber diesen so frommen Juden, den Schriftgelehrten und Pharisäern, das Wort von zwei Heiden oder heidnischen Gruppen, die nichts mit dem Judentum zu tun haben und die sich einlassen auf das Wort Christ, auf das Wort Gottes, auf die Botschaft der Propheten oder des Königs. Jesus gebraucht gegenüber diesen so frommen Menschen diese heidnischen Gruppen und diese heidnische Königin, den Menschen aus Ninive und die Königin vom Süden, die den Schriftgelehrten und Pharisäern weit voraus waren und sein werden im jüngsten Gericht. Die Heiden werden von Jesus zum Glaubensbeispiel herangezogen für die frömmsten Juden. Und ich erinnere mich an diesen Hauptmann, an einen römischen Hauptmann, der zu Jesus kommt und bittet, dass er käme und seinen Sohn heile. Ein römischer Hauptmann. Und die Schriftgelehrten, aus der Synagoge, dieser Hauptmann hatte nämlich beim Bau der Synagoge mitgeholfen, die sagten, er ist es wert, Jesus, dass du ihm das tust. Und dann sagt Jesus selber zu diesem Hauptmann, einem Römer, einem Heiden, solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Und siehe, hier ist mehr als Jona, sagt Jesus Christus. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Am Anfang dieses Kapitels sagt Jesus diese Worte. Und ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Was ist denn hier? Hier ist Jesus. Hier ist Jesus Christus. Hier ist Gottes Sohn. Hier ist der Retter, Christus der Herr. So sagte es der Engel den Hirten von Bethlehem. Euch ist heute, wie? Der Heiland, der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Hier ist der Friedensstifter. Hier ist der Gekreuzigte. Hier ist der Erlöser von Schuld und Sünde. Hier ist der Auferstandene. Hier ist der Herr der Welt. Hier ist der König der Könige und Herr aller Herren, wie Johannes sein Jünger ihn bezeichnet in der Offenbarung. Hier ist Jesus. Wo Zeichen nicht mehr reichen, weil sie diesem gar nicht gerecht werden zu beschreiben. Zu ihm sind wir eingeladen. An ihn dürfen wir glauben. Zu ihm können wir beten. Und er hört uns. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. So haben wir gesungen. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Lasst mich noch ein Wort sagen zu den Zeichen der Zeit in diesen Tagen mit Japan. Die Medien sagen es selbst, dass wir es mit apokalyptischen Zeichen zu tun hätten. Schrecklich, diese Bilder der Zerstörung durch das Erdbeben, durch den Tsunami und die verheerende Wirkung der freigesetzten Radioaktivität. Ich möchte nur kurz und knapp uns einige Verse vorlesen aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus selber unter anderem von diesen Zeichen redet. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Bis hierhin nur. Zeichen der Zeit. Sie mahnen uns zur Wachsamkeit. Und sie rufen uns und laden ein zum Glauben. Später sagte Jesus in diesem gleichen Kapitel, wo er von diesen endzeitlichen Zeichen redet, darum wache, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die Zeichen der Zeit zeigen es an, wollen uns Orientierung verschaffen, wollen uns ermutigen, mahnen. Lasst uns auch für diese Menschen in Japan beten. Sie zu Hause, wir wollen es in dem Fürbittengebet auch nachher tun. Ich bin davon überzeugt, der Grund, dass der große Super-GAU noch nicht passiert ist in Japan, ist eine Antwort auf die Gebete der vielen Gläubigen. Und Gott hat auch die Macht über die Kernenergie. Das möchte ich ihm zutrauen und das erwarte ich auch. Und obwohl es fast denkbar unmöglich ist, Gott ist ein Gott, der auch Unmögliches möglich machen kann. Lasst uns für diese Männer beten, die sich da einsetzen und, ja, ich möchte fast sagen, in den offenen Tod rennen, weil sie dort im Atomkraftwerk das Nötige tun. Wo Zeichen nicht mehr reichen, hatten wir gesagt, da ist eigentlich Gott im Spiel. Da fehlen uns die Worte und da gehen uns die Zeichen aus. Da ist Jesus. Wo Zeichen nicht mehr reichen, da muss Gottes Wort es tun. Was denn sonst noch? Und in Ninive hat es die Wirkung gehabt. Und bei der Königin von Saba hat es die Wirkung gehabt. Und sie ging mit dieser Nachricht in ihr eigenes Königreich. Und ich bin der festen Überzeugung, das hat damals schon vieles verändert in ihrem eigenen Land. Und lasst uns die Zeichen der Zeit erkennen und umkehren zu ihm, unserem Retter und Erlöser Jesus Christus. Sein Wort und sein Geist wecke und entfache in uns den Glauben, der zum ewigen Leben führt. Amen.